Einen wunderschönen guten Morgen. Der halbe Januar ist schon wieder rum und wenn man das so sieht, haben wir schon ein 24. des Jahres geschafft. Aber das Jahr liegt noch vor uns und wir haben eine gute Erwartung für dieses Jahr. Und wir sind voll Zuversicht, dass wir bald aus dieser schwierigen Situation von Covid-19 rauskommen. Und Gott wird uns tragen, Gott wird auch seine Kinder beschützen. Und ich zitiere immer wieder den Psalm 91, wir leben unter den Flügeln unseres Gottes. Und zu diesem Platz haben wir uns bewegt. Wir haben uns entschlossen, dorthin zu gehen, weil wir wissen, dass wir da seinen Schutz haben. Herr, ich danke dir. Herr, ich danke dir, dass wir dich als Vater bezeichnen können. Jesus, du bist unser Bruder, weil wir dich angenommen haben, sind wir in die Familie aufgenommen. Wir haben eine Familie, die Familie Gottes. Wir sind deine Kinder. Wir sind Söhne und Kinder und Brüder und Schwestern. Und das ist so wunderbar, dass wir das nur durch unsere Annahme von Jesus Christus erlangt haben. Durch reine Gnade, durch ihn sind wir in diesen Stand versetzt worden. Halleluja. Amen.
Amen.
Ja, wir haben uns heute mit einem ganz großen Thema zu beschäftigen, einem schwierigen Thema, wo man, ich würde mal sagen, wochenlange Seminare abhalten könnte, um dieses Thema zu erarbeiten und Lösungen und Klarheit zu schaffen. Und wir versuchen das mal in 20 Minuten hineinzubringen und der Heilige Geist wird uns dabei helfen, dass wir die wichtigsten Dinge, dass wir sozusagen das Wichtigste rausarbeiten. Conny hat einen Text vorbereitet und ich werde dazu die Bibelverse lesen. Und ich danke dir, Herr, dass du uns jetzt durch den Heiligen Geist führst, dass es verständlich wird. Es wird vielleicht für einige Fragen aufwerfen, aber das ist ja auch in Ordnung, wenn wir Fragen durch unsere Predigt hervorrufen, dann ruft uns gerne an. Unsere Telefonnummer steht auf unserer Homepage cg-rosenheim.de. Da könnt ihr die Telefonnummern hinten unter Kontakte bekommen und ruft uns an, wenn ihr Fragen habt. Wir helfen euch gerne weiter und klären auch gerne auf. Die Überschrift, Conny, wie hast du die heute gewählt?
Guten Morgen alle. Meine Überschrift heißt das Gesetz des Mose und das Gesetz des Messias.
Ja.
Also ein sehr wichtiges Thema, denn viele Gläubige sind sich nicht sicher, in welcher Beziehung sie zum mosaischen Gesetz stehen. Ja, die Problematik bei uns ist nicht so extrem wie bei den Juden, die in Israel leben. Die Lösung liegt darin, herauszufinden, was die Bibel zu dem Thema sagt.
Genau.
Wie heißt, wie steht ein an den Messias Gläubiger zum Gesetz, besonders zu den 10 Geboten?
Ja, da kommt immer die Frage auf, gell? Und da ist die Schwierigkeit schon vorprogrammiert im Verstehen dieser Situation.
Mhm. Aber nun muss man wissen, dass die 10 Gebote eingebunden sind in dem Gesetz von Mose. Mose hat das Gesetz aus der Hand Gottes auf dem Berg Sinai erhalten und 10 der Gebote, die wir so kennen, wurden mit dem Finger Gottes auf Steintafeln geschrieben.
Mhm.
Die anderen 603 Gebote wurden auf Gottes Anweisung hin von Mose niedergeschrieben.
Das ist also ein Teil des Alten Testamentes. Das ist nicht das ganze Alte Testament, was wir jetzt als Gesetz bezeichnen, sondern nur
613 Gebote sind in dem Gesetz enthalten.
Ja, aber die Bücher, die das Gesetz umfassen, sind nicht das ganze Alte Testament,
nee,
sondern nur ein Teil. Ein Teil. Wie heißt das denn? Wie heißt der Teil?
Die Tora. Weißt du, wusste nicht, auf was du hinaus willst. So. Also, 613 Gebote in dem Gesetz. Was hat denn Gott mit dem Gesetz bezweckt? Da gibt es ein paar Punkte und das erste, was ich euch sagen möchte, ist, dass das Gesetz ein Mittel ist, das die Heiligkeit Gottes offenbart.
Ja.
Das Gesetz ist die Offenbarung der Gerechtigkeit.
Amen.
Es ist das, was Gott forderte, damit eine Beziehung zu ihm angemessen gemacht wurde.
Ja.
Aber es ist wichtig zu verstehen, dass nirgendwo in der Schrift, also im Wort Gottes, dass das mosaische Gesetz als Mittel zur Erlösung wäre, dass das Gesetz ein Mittel zur Erlösung wäre. Denn dann wäre die Erlösung durch Werke geschehen.
Mhm.
Also durch Tun.
Ja.
Nein, die Erlösung ist aus Gnade geschehen.
Ja.
Zu allen Zeiten, auch im Testament.
Ja.
Weil es war ja oft genug, dass
im
die
Alten
Israeliten
Testament. Im Alten Testament, ja.
Dass die Israeliten abgefallen sind,
ja,
davon, dass,
ja,
sie sich wieder daneben benommen haben.
Ja.
Aber Gott ist immer wieder gnädig gewesen und hat wieder zu ihnen,
ja,
gestanden.
Sie wollten immer ihr eigenes Ding machen und sie wollten,
ja,
an Gott vorbei.
Ja, ja.
Der goldene Kalb zum Beispiel.
Und das Gesetz war den Juden nie als Mittel zur Errettung gegeben worden. Das müssen wir,
ja,
ganz deutlich,
ja,
sehen.
Ja.
Der zweite Zweck war, den Menschen im Alten Testament Lebensregeln zu geben.
Ja.
So wie wir heute sagen würden, ein Verhaltenskodex.
Ja.
Das dritte ist, das Gesetz sollte Sünde offenbaren, also die Sünde aufzeigen. Und das ist jetzt ein Abschnitt aus dem Römerbrief.
Mhm.
Paulus hat den an die Römer geschrieben. Und der Peter liest in Römer 3, 19 bis 20.
Mhm.
Und dann danach gleich den Römer 7, 7.
Mhm.
3, 19 bis 20.
Ja. So sagt es das Gesetz. Und wir wissen, Doppelpunkt, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde. Damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht. Die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünden erkennt.
Und der Römer 7, 7 sagt,
7, Vers 7. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Fragezeichen. Ist das Gesetz denn im Grunde genommen Sünde? Fragezeichen. Niemals. Aber ohne das Gesetz hätte ich nicht erkannt, was Sünde ist. Ich hätte nicht begriffen, was Begierde ist, wenn das Gesetz nicht sagen würde, gib der Begierde keinen Raum.
Also wird es deutlich, dass das Gesetz gegeben wurde, damit erkennbar wird, was eine Übertretung ist, was Sünde ist. Woher soll denn ein Mensch wissen, dass er gesündigt hat? Er weiß es, weil er das getan hat, wovon das Gesetz sagt, tu das nicht oder tu das.
Mhm.
Und durch das Lesen der Schrift erkannte Paulus, dass er die Forderungen Gottes nicht erfüllte.
Mhm.
Das vierte Mittel, also der nächste Zweck war, dass die Übertretung zunimmt. Das klingt doch seltsam.
Ja. Also,
dass die Sünde also zunimmt.
Ja, da müssen wir etwas dazu sagen.
Und dann heißt es eben in Römer 5, 20.
Mhm. Und das Gesetz, Fragezeichen, es kam erst nachträglich hinzu. Seine Aufgabe war es, die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden zu lassen. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maße auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Das ist harter Tobak. Gott lässt also gewisse Dinge zu, die sich dann, ja, wie soll ich sagen, verselbstständigen und größer werden, um dann hinterher zu zeigen, guck mal, meine Gnade ist doch jetzt auch noch da, um selbst dieses Große, was nur durch mich wieder aufzuheben ist, zu bewerkstelligen. Und dann steht man staunend davor und wundert sich, dass Gott das geschaffen hat. In Mir fällt eine Stelle im Alten Testament ein, wo Gott gesagt hat, ich will nie wieder was mit euch zu tun haben. Und dann kommt ein Komma und dann hebt er das im nächsten Satz wieder auf. Das ist etwas, was Gottes Natur ist. Er kann gar nicht an seinen Kindern, die er ja geschaffen hat, ob die nun angenommen haben oder nicht. Er will ja für alle der Vater sein. Und um diesen Weg zu beschaffen, muss vielleicht erstmal das Volk tief in die Sünde hineinfallen. Und das will dieser Bibelvers zum Ausdruck bringen.
Ja, damit ist Gnade überreich geworden, ja. Wie es steht. Die Gnade ist einfach mächtig, groß. Wir können es eigentlich kaum greifen. Noch ein Zweck hatte das Gesetz. Es sollte ein Mittel sein, um die Menschen zum Glauben zu führen.
Ja.
Und da liest der Peter den Galater, Kapitel 3, Vers 24.
Ja, da fängt es gleich an. Das Gesetz war also unser Aufseher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte, bis Christus kam. Denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Aha.
Und dieser Zweck baut auf dem vierten, also die Sündenzunahme, auf. Das heißt, so sehr wir uns auch bemühen, das Gesetz vollkommen zu halten, aufgrund unserer sündigen Natur werden wir es niemals schaffen. Sinngemäß hat Paulus das in Römer 7 gesagt, als ich mich darum bemühte, nicht zu begehren, stellte ich fest, wie ich jeden und alles begehrte und ich erkannte, dass ich vollkommen von der Sünde des Begehrens erfüllt war.
Paulus sagt das. Wow.
Also das mosaische Gesetz, also die Tora, ist eine Einheit.
Ja.
Eine Einheit. Das Wort ist Einzahl, obwohl es aus 613 Geboten besteht. Wichtig ist auch, dass es keine Abtrennung der 10 Gebote gibt. Man hat nicht nur die 10 Gebote zu halten. Nochmal, das Gesetz, durch Mose empfangen, umfasst 613 einzelne Gebote. Es bildet eine Einheit, das heißt, alles muss eingehalten werden, nicht nur die 10 Gebote. Auf dieser Einheit basiert die Aussage in Jakobus 2,10, wo es heißt,
und ihr wisst, Doppelpunkt, wer das ganze Gesetz befolgt, aber wegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit im ganzen Gesetz mit allen seinen Geboten schuldig. Wer gegen ein einziges Gebot verstößt. Wow.
Ein einziges Gebot.
Von 600.
Und dann hat man gegen alle 612 restlichen auch noch.
Wie schwierig.
Ja, damit meint die Heilige Schrift, dass beim Gesetz, dass sich um ein Gesamtpaket handelt.
Ja.
Und es kann nicht in Gebote unterteilt werden, die außer Kraft gesetzt werden. Man kann nicht eins außer Kraft setzen. Man muss alle 613 Gebote halten. Aber jetzt kommt das Wichtigste. Für uns wiedergeborene Christen, wenn wir denn wiedergeboren sind.
Ja.
Gott hat gemerkt, dass die Menschen seinen Plan nicht angenommen haben und dadurch nicht gelebt haben. Sie haben es nicht eingehalten.
Ja.
Aber
das war ja auch schwierig, überleg mal. 613, ja. Da musst du ja jeden Tag mit dem Gesetzbuch unterm Arm rumlaufen.
Und nachschauen.
Ja.
Aber das mosaische Gesetz wurde außer Kraft gesetzt. Wodurch?
Jetzt wird es spannend.
Durch den Tod Jesu.
Ja.
Die Lehre vom Neuen Testament lautet, das Gesetz des Mose ist mit dem Tod des Messias außer Kraft gesetzt worden.
Wow.
Mit anderen Worten, das Gesetz, das ganze mosaische Gesetz, besitzt für wiedergeborene Menschen keinerlei Autorität. In Römer 14 sagt uns die Schrift im Vers 4, denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht.
Ja.
Doppelpunkt, jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt.
Ja.
Ganz deutlich, Christus ist der Messias und er ist das Ende des Gesetzes. Und das gilt für alle 613 Gebote. Es ist nicht mehr in Kraft. Niemand kann durch das Gesetz gerechtfertigt werden. Nur wer Jesus annimmt, kann Kind Gottes werden. In Galater 2,16 liest uns der Peter, da verstehen wir es noch deutlicher.
Ja, aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da.
Das Gesetz sollte ja auch nichts Endgültiges sein. Es war nur als etwas Vorübergehendes gedacht. Das lesen wir in Galater 3,19. Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt.
Ja.
Es war also eine Ergänzung zum abrahamitischen Bund, eine Hinzufügung, die nur so lange in Kraft sein sollte, bis der Same, Nachkomme, das ist Jesus, erscheinen würde. Und nun, weil er gekommen ist, hat das Gesetz sein Ziel erreicht.
Ja, damit muss ich was sagen, das Alte Testament hat ja durchaus seine Bedeutung. Es ist ja ein Fundament auf das, was gestellt worden ist. Aber wenn wir Gottes Plan sehen, hatte das Alte Testament ja auch seine Berechtigung, möchte ich mal fast nur sagen. Aber es ist schon vorschattend auf das Neue Testament. Und insofern sind viele Bibelstellen, die auf Jesus hinweisen, auch schon im Alten Testament da. Deshalb kippen wir jetzt nicht das ganze Alte Testament über die Kante, nein, sage ich mal flapsig, sondern wir beschäftigen uns ja nur mit der Gesetzlichkeit, die aus der Tora kommt.
Ja, Jesus ist ans Kreuz gegangen und auferstanden. Und mit dem Kreuz und der Auferstehung ist die Hinzufügung außer Kraft gesetzt. Also die Hinzufügung des Gesetzes, außer Kraft gesetzt.
Ja.
Jesus gibt uns ein neues Gesetz. Einleitend dazu zum Bibeltext möchte ich euch noch sagen, die Gesetzeslehrer haben Jesus gefragt, was muss man tun, um ewiges Leben zu haben. Und das sagt uns die Antwort, Lukas 10, 25 bis 28, kann man sagen.
Ja, interessant. Und da ist die Anweisung nämlich, da ist die Anweisung, dass das Gesetz nicht mehr aktiv ist. Gleichzeitig haben wir aber eine Bibelstelle, die wir im Alten Testament auch finden. Also konnte man eigentlich da schon, wenn man das befolgt, neutestamentarisch unterwegs sein oder vorschattend unterwegs sein. Aber ich lese euch mal die Bibelstelle vor. Auf die Frage des Gesetzeslehrers antwortet Jesus, er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Und als Jesus diese Antwort hörte, hat er gesagt, du hast richtig geantwortet, sagte Jesus, tu das und du wirst leben. Das hat Jesus gesagt, als er noch nicht am Kreuz war. Das ist noch Altes Testament. Die Zeit des Alten Testamentes. Also war ein Leben mit Jesus auch damals schon möglich, nur es war nicht die Norm. Das wurde erst, wie du schon gesagt hast, durch Golgatha möglich. Durch den neuen Bund.
Hm? Also Jesus lebte im Alten Testament und es war immer noch Sitte, dass man Tiere geopfert hat, um Sünde zuzudecken.
Ja.
Das muss man ja sagen.
Ja.
Aber das Tierblut, das konnte nichts vollenden. Das ja. allein konnte nur das Blut Jesu.
Ja.
Und das Gesetz des Christus finden wir in Galater 6,2. Das ist, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben ja. hat. Und in Römer 8,2 wird es als das Gesetz des Geistes des Lebens bezeichnet. Mhm. Römer 8,2, 3, mhm. so. 2 und 3.
Du hattest eben den Galater 6 zitiert. Da habe ich noch eine kleine Anmerkung dazu. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Wo findet denn das statt? Nur in der Gemeinde. Das ist doch Gemeindeleben, dass wir füreinander da sind, dass wir erkennen, wo der andere Schwierigkeiten haben und wir helfen ihm. Wo der andere sich freut, da freuen wir uns mit. Da kommt kein Neid auf, kein Hass, kein sonst was. Da ist wirklich ein füreinander Dasein, miteinander leben. Und das ist die hohe Schule eigentlich ja, des Neuen Testamentes.
Ja.
Und jetzt wolltest du...
Das Gesetz des Geistes des Lebens.
Ja.
Wird in Römer 8, 2 und 3 genannt.
Mhm. Jetzt erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Ich hab den.
Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes.
Mhm.
Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur.
Ja.
Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt.
Halleluja.
Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog er es an der menschlichen Natur.
Ja, da ist genau der Punkt da. Jesus hat das tragen müssen, damit die Menschheit erlöst wird. Er ist ja unser Erlöser, sagen wir auch. Und indem er unsere Sünden auf sich genommen hat, man stellt sich das vor, er hat dem Vater gefragt, kann dieser Kelch an mir vorbeigehen? Das war nicht der Tod, das war die Aufnahme der Sünde, weil Jesus wusste, wenn ich die Sünden der Welt getragen habe, überleg mal diese Bürde, dann wird der Vater mich nicht mehr anschauen. Und Gott hat ihm aber vergeben, hat unsere Sünden vergeben. Er hat uns damals schon vergeben. Unsere Sünden waren weg. Wenn wir also Jesus annehmen, sind unsere Sünden, sind wir reingewaschen. Schaut mal aus dem Fenster heute. Weiß wie Schnee. Wir sind durch Jesu Blut, durch das rote Blut sind wir gewaschen worden. Wir sind rein geworden. Weiß wie Schnee heißt es. Und das kann nur durch den Opfertod, durch den Sühnetod, heißt es ja auch, geschehen. Und das wusste Gott. Und deshalb musste Jesus als Mensch kommen, damit er auch als Mensch mit dem Angriff der Sünde leben musste. Überleg mal, der Teufel hat ihn dreimal versucht. Wenn Jesus dort nicht widerstanden hätte, dann wäre der ganze Plan gescheitert. Insofern war dieser Mensch in die Welt gekommen, ohne Sünde und starb ohne Sünde am Kreuz. Nur er trug unsere Sünden mit sich. Deshalb musste er sterben.
Mhm. Mit dem Tod von Jesu beginnt die Gnadenzeit.
Mhm.
Wir leben in der Gnade, im Gemeindezeitalter.
Ja.
Voller Gnade.
Ja. Es heißt ja, warum heißt es neuer Bund? Es gab ja einen alten Bund. Der alte Bund war im Alten Testament. Da gab es verschiedene Bünde, die auch heute noch wirken. Und jetzt will ich euch nicht verwirren, aber es gibt Bibelverse aus dem Alten Testament, die heute noch gültig sind. Wenn wir zum Beispiel im 5. Mose 28 die Segnungen sehen, die sind heute noch gültig. Die Flüche hat Jesus getragen, die sind weg. Aber die Segnungen, lest mal rein, wenn wir seine Gebote befolgen. Das heißt, das einzige Gebot, was er uns gegeben hat, wenn wir das befolgen, dann haben wir immer mit den Segnungen zu rechnen. Oder denkt an den abrahamitischen Bund. Netz und ihr werdet ein Segen sein. Gell? Das sind ja auch Dinge, die heute weiter gelten und die auch noch Bestand haben aus dem Alten Testament.
Ich lese euch das mal vor vom 5. Mose 28.
Ja.
Wenn du nun der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr dein Gott zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen. Und es werden über dich kommen alle diese Segnungen und sie werden dich treffen, weil du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorsam gewesen bist.
Ja.
Ihr könnt weiterlesen, was die Segnungen sind in 5. Mose 28.
Ja.
Und den Segen, der gilt auch heute noch.
Ja.
Ja.
Und das ist die Schwierigkeit, dass man genau weiß, was aus dem Alten Testament noch gilt und was nicht mehr. Und Jesus hat vieles verändert. Und ich lese euch nochmal die Bibelstelle aus Matthäus 7, Vers 12 vor, die sich mit Lukas 10, Vers 25, den wir vorher schon gelesen haben, deckt. Da heißt es, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihm behandelt werden wollt. Wenn ich nicht will, dass man mir was wegnimmt, dann nehme ich auch niemand anders was weg. Und wenn wir mal so die 10 Gebote betrachten, dann sind die in diesem einen Gebot, was Jesus uns gibt, zusammengefasst. Er hat sie also nicht, wenn man sagt, abgeschafft hat er sie nicht, sondern hat sie vereint in einem einfachen Gebot, dass wir die Menschen, unseren Nächsten, so behandeln sollen, wie wir behandelt werden sollen. Und das öffnet uns Tür und Tor. Und das ist aber ein neues Bewusstsein, was wir auch erst kriegen, weil Jesus uns ja dieses Gebot gibt, dass Jesus uns natürlich auch dazu auffordert, so zu leben, unser Leben zu ändern, neu zu gestalten. Ein neues Leben, heißt es ja auch, bekommen wir. Das ist eine Veränderung. Wir sind eine neue Schöpfung. Der Körper sieht nach außen noch genauso aus, aber wir haben ein neues Denken, weil wir mit dem Geist Jesus erfüllt sind. Jesus wohnt in uns, wenn wir ihn angenommen haben. Und das verändert unsere Handlungsweise.
Stimmt? Amen. Amen. Ich lese euch das nochmal vor in Lukas.
Ja.
Es ist einfach so wichtig. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Aus deinem ganzen Herzen. Und mit deiner ganzen Seele. Und mit deiner ganzen Kraft. Und mit deinem ganzen Verstand.
Ja.
Und deinen Nächsten wie dich selbst.
Ja.
Ergänzend dazu möchte ich noch Römer 13, 9 lesen. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst. Ja. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
Das wird immer noch mal bestätigt, ja.
Das ist auch in Galater 5.
Ja.
Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. In dem, Doppelpunkt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
Ja.
Und in Jakobus heißt, wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht.
Ja, wir tun recht.
Große Gnade.
Danke, Jesus, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass du auf Golgatha unsere Sünden für alle Menschen getragen hast. Aber unsere Sünden als Christ, kann ich das sagen, als wiedergeborener Christ, hast du meine Sünden getragen. Ich werde jetzt ganz persönlich, meine Sünden sind am Kreuz von Golgatha schon lange, bevor ich überhaupt auf die Welt gekommen bin, bevor ich geboren worden bin, getragen worden. Und auch meine Geburt war ein Plan von dir, denn es heißt, der Gott kennt für jedes eine Stunde. Und insofern hast du mein Leben oder unser Leben, ich werde jetzt wieder allgemein für Christen, hast du geplant. Und das ist allein möglich durch die Gnade, dass wir dieses Leben dadurch erfüllen, dass wir mit Jesus durch seine Annahme, durch ihn, der bei uns einzieht, gestalten und neu vollenden. Und dann gibt Jesus uns nämlich noch den Sieg, das ist das ewige Leben.
Amen.
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich habe in dem Moment, ihr habt das verstanden, die an ihn glauben, das ewige Leben haben, das ist Gegenwart, das ist hier und heute. Das wird mir nicht erst klar, wenn ich sterbe. Nein, ich weiß heute, wenn ich Jesus annehme, dass ich ewiges Leben habe.
Amen.
Danke, Herr. Im Anschluss an diese Worte und das Wort, die Predigt besser auch gesagt, möchten wir, dass wir gemeinsam unser Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das fasst es auch, wenn man so will, alles zusammen, was wir besprochen haben. Und das führt dazu, wenn wir das glauben, dass wir Kinder Gottes sind. Aber wir müssen Jesus einladen, wir müssen wirklich aktiv werden. Und wenn wir Jesus bitten, dass er in unser Leben kommt, dann können wir das auch verstehen, was wir eben gesprochen haben. Dann können wir auch die Predigt verstehen. Und dann wissen wir, wie groß die Gnade ist, die Gott uns gewährt. Uns als seine Söhne und Töchter, Brüder und Schwestern von Jesus, geführt durch den Heiligen Geist. Es gibt nichts Besseres.
Amen.
Lass uns noch gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen.
Das
Vater Unser sprechen. Entschuldigung, das Glaubensbekenntnis hatten wir schon. Das Vater Unser. Und dann segne ich euch zum Schluss. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Und ich sende euch jetzt in die Woche mit dem Frieden des Herrn. Wir leben unter seiner Gnade. Denkt daran, nicht nur diese Woche. Nehmt die Gnade an. Lebt in dieser Gnade. Und dankt Gott dafür, dass er uns, seinen Sohn, am Kreuz gegeben hat. Er hat für uns gelitten, damit wir leben können. Halleluja. Amen.